Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge geht es um GLNK. Ich werde nochmal erklären, was das ist und werde dann über all das sprechen, was ich in der Vorlesung schon angekündigt hatte. Stichwort Isomorphie der Gruppen GLV und GLNK und so weiter. Thema sind also invertierbare Matrizen jetzt erstmal. Und wir gehen mal ganz zurück zum Anfang. Was ist hier eigentlich los? Wir haben einen Körper K, irgendeinen, und wir haben eine natürliche Zahl N. Dann können wir die Matrizen der Größe N kreuz N über K betrachten. Das sind also Matrizen mit N Zeilen und N Spalten. In jeder Zeile und Spalte stehen Körperelemente, insgesamt N Quadratstück. Matrizen können wir unterscheiden in quadratische und nicht quadratische zum Beispiel. Die wir hier betrachten, sind jetzt alle quadratisch. Und unter denen können wir unterscheiden zwischen denen, die invertierbar sind und denen, die nicht invertierbar sind. Um ein einfaches Beispiel zu nennen für eine invertierbare Matrix, die Einheitsmatrix, egal welcher Größe, die ist immer invertierbar und die ist zu sich selbst invers. Was können Sie noch machen? Naja, falls 1 und minus 1 in Ihrem Körper unterschiedlich sind, so wie zum Beispiel in den reellen Zahlen, da sind 1 und minus 1 verschieden, dann können Sie noch eine andere invertierbare Matrix hinschreiben, nämlich die Einheitsmatrix, wo aber auf der Diagonale statt 1 immer minus 1 steht, minus die Einheitsmatrix. Die ist auch invertierbar und die ist auch zu sich selbst invers. Auf diese Art und Weise, indem Sie also einfach immer nur was auf die Diagonale schreiben und den Rest 0 lassen, können Sie ganz einfach invertierbare Matrizen kreieren. Und wenn Sie über einem Körper arbeiten, der gut handhabbar ist, so wie Q oder R, dann haben Sie da sofort haufenweise Beispiele. Und nachzurechnen, dass das invertierbar ist und auch die inverse Matrix zu finden, ist dann ganz einfach. Nehmen Sie mal über R zum Beispiel die 3 kreuz 3 Matrix, wo in der Diagonale steht 1, 2, 3 und ansonsten überall 0. Da können Sie sich jetzt selbst ganz leicht überlegen, wie sieht die dazu inverse Matrix aus. Na gut, es gibt auch Matrizen, die nicht invertierbar sind. Zum Beispiel ist die Nullmatrix nie invertierbar. Was auch immer Sie damit multiplizieren, da kommt garantiert nie die Einheitsmatrix raus, sondern immer nur wieder die Nullmatrix. Generell können Sie ja mal überlegen, was passiert, wenn Sie eine Nullzeile oder Nullspalte in Ihrer Matrix haben. Kann die dann noch invertierbar sein? Was passiert beim Rechnen? Was passiert bei der Matrixmultiplikation? Okay, soweit erstmal dazu. Jetzt betrachten wir mal die Menge GLNK, wieder ganz allgemein. K ist irgendein Körper, N ist irgendeine natürliche Zahl. Und ich möchte damit beginnen zu zeigen, dass diese Menge zusammen mit der Matrixmultiplikation eine Gruppe bildet. Da haben wir die 4 Gruppeneigenschaften nachzuweisen. Was war das nochmal? Gruppeneigenschaft 1 war die Abgeschlossenheit, das heißt, wir brauchen eine Menge mit Verknüpfung. G2 ist die Assoziativität, G3 die Existenz eines neutralen Elements und G4 die Existenz von Inversen. Wenn wir mit G1 beginnen, müssen wir zeigen, dass das Produkt zweier invertierbarer Matrizen wieder eine invertierbare Matrix der richtigen Größe ist. Fangen wir also an mit 2 Matrizen A und B aus GLNK. Das sind jetzt invertierbare Matrizen der Größe N kreuz N über K. Zunächst mal wissen wir, dass wir die multiplizieren können und was rauskommt, ist wieder eine N kreuz N Matrix, wieder über K. Das heißt, wir müssen nur klären, ob das Produkt auch invertierbar ist. Und das prüfe ich nach, indem ich eine Matrix hinschreibe und behaupte, dass die das Inverse ist. Wir wissen ja, dass A und B invertierbar sind. Es gibt also die inverse Matrix A hoch minus 1 zu A und B hoch minus 1 zu B. Diese beiden Matrizen kann ich multiplizieren, bekomme eine N kreuz N Matrix über K raus und diese Matrix nenne ich C. Hier kommt es auf die Reihenfolge an. Ich möchte gerne C definieren als B hoch minus 1 Stern A hoch minus 1. In dieser Reihenfolge, das ist wichtig. Jetzt rechnen wir los. Wir nehmen A Stern B, das ist die Matrix, von der wir zeigen wollen, dass sie invertierbar ist. Und wir multiplizieren die jetzt nochmal mit C von rechts. Wir berechnen also A Stern B Stern C. Dann setzen wir für C ein. Wir dürfen die Klammern umsetzen. Tatsächlich benutze ich jetzt schon G2, aber das darf ich, denn wir haben die Assoziativität der Matrixmultiplikation bereits in Satz 5.3 gesehen. Das heißt, das darf ich hier einfach benutzen. Und was kommt dann raus? Na, in der Mitte stehen B Stern B hoch minus 1. Daraus wird die Einheitsmatrix. Und wenn die dann in der Mitte steht, dann bleibt noch übrig A Stern Einheitsmatrix Stern A hoch minus 1. Die Einheitsmatrix macht nichts bei der Multiplikation. Dann habe ich also A Stern auch minus 1 und das ist wieder die Einheitsmatrix, In in diesem Fall. Die Einheitsmatrix der Größe N kreuz N über K. Naja, das heißt aber, C ist eine Matrix, die genau die Eigenschaft hat, die wir von einer Inversen von A Stern B erwarten würden. Dementsprechend ist A Stern B invertierbar. Wir haben sogar eine Idee, wie wir C ausrechnen können, mit Hilfe der Inversen von A und B. Und das war's. Das ist G1. Assoziativität müssen wir nicht zeigen, das steht im Satz 5.3. G3. Wir brauchen ein neutrales Element. Na, das ist auch kein Problem, dann nehmen wir einfach die Einheitsmatrix. Und jetzt kommt G4. Wir brauchen für jede Matrix aus GLNK ein inverses Element. Und invers heißt hier, dass das Produkt dann die Einheitsmatrix ergibt, also das neutrale Element aus G3. Naja, die Matrizen sind invertierbar. Und das, wenn ich das Inverse einfach nehme, also die Matrix, die ich definiert habe als die inverse Matrix, wenn ich die beiden multipliziere, kommt die Einheitsmatrix raus. Das heißt, die Definition der Invertierbarkeit liefert schon, dass es in der Menge GLNK ein Inverses gibt. Soweit, so gut. Vielleicht ist jetzt nochmal nachvollziehbarer, warum ich in der Vorlesung gesagt habe, das beweise ich hier jetzt nicht alles, denn das meiste ist einfach nur Nachdenken. Ah, das wissen wir eigentlich schon, müssen wir nur nochmal hinschreiben. Gut, damit haben wir jetzt eine Gruppenstruktur. Als nächstes kommt die Gruppe GLV mit Stern und erst danach möchte ich über den Zusammenhang sprechen. Was war nochmal GLV? Na, V ist ein Vektorraum über K und erstmal kann die Dimension irgendetwas sein, irgendeine natürliche Zahl. Später, bei der nächsten Aussage, müssen dann die Dimensionen von GLV und die Größe der Matrizen zusammenpassen, aber für den Moment ist das egal. Betrachten wir jetzt also GLV. Was ist das? V ist ein endlich erzeugter K-Vektorraum. Dann können wir Endomorphismen von V betrachten, also Vektorraumhomomorphismen von V in sich selbst, die auch noch bijektiv sind. Das sind die sogenannten Automorphismen von V. Die fassen wir zusammen in der Menge GLV. GLV besteht also aus allen Vektorraumhomomorphismen von V nach V, die auch noch bijektiv sind. Stern ist einfach die Hintereinanderausführung von Abbildungen, so wie immer. Und wir wollen jetzt zeigen, dass das eine Gruppe wird. Okay, was brauchen wir für G1? Wieder die Abgeschlossenheit. Naja, wenn ich zwei Vektorraum-Endomorphismen hintereinander ausführe, dann kommt wieder ein Vektorraum-Endomorphismus von V raus. Denn die Hintereinanderausführung geht ja insgesamt von V über V nach V und die Homomorphie-Eigenschaft bleibt erhalten. Das wissen wir. Was noch? Wir wissen, dass die Hintereinanderausführung bijektiver Abbildung bijektiv ist. Das steht in Lemma 1.16 und das heißt, wir haben alles geschafft. Die Abbildung geht von V nach V, die Hintereinanderausführung von zwei solchen Elementen aus GLV geht von V nach V, hat die Homomorphie-Eigenschaft, ist bijektiv, fertig. Jetzt kommt G2. Na, das ist einfach das Assoziativgesetz für Abbildung. Das kennen wir aber auch aus Lemma 1.16. Nichts zu zeigen. Ein neutrales Element haben wir auch, die identische Abbildung auf V, die tut's. Und jetzt kommt noch G4. Da hilft uns Lemma 4.2 Teil 3. Da steht nämlich, dass wenn man einen Isomorphismus hat von V nach W, dass dann die Umkehrabbildung von W nach V ebenfalls ein Isomorphismus ist. Das wenden wir jetzt an in dem Spezialfall, wo V und W einfach gleich sind. Jeder Automorphismus von V hat eine Umkehrabbildung, denn die Abbildung ist ja bijektiv. Und diese Umkehrabbildung geht dann auch von V nach V und ist auch ein Automorphismus. Zack, fertig, nichts weiter zu zeigen. Und jetzt kommt die Isomorphie-Aussage, die in der Vorlesung steht. Jetzt müssen wir das also zusammenbasteln. Wir haben jetzt V, endlich erzeugt über K. Dann hat V irgendeine Dimension, eine natürliche Zahl. Die nenne ich N und jetzt brauche ich die passende GLNK dazu mit dem gleichen N. Und wenn das so zusammenpasst, dann sind die Gruppen GLV mit Hintereinanderausführung und GLNK mit Matrixmultiplikation isomorphe Gruppen. Heißt also, es gibt einen Gruppenisomorphismus von der einen Gruppe in die andere. Und ein Gruppenisomorphismus ist nichts weiter als eine bijektive Abbildung, die sich gleichzeitig noch mit der Gruppenverknüpfung verträgt. So, wie basteln wir das jetzt? Ich möchte gern bei GLV anfangen und die Abbildung von dort aus definieren, hinein in GLNK. Und der Trick, der jetzt kommt, der ist Ihnen schon bekannt. Das ist nämlich einfach die ICE-Verbindung. Wir nehmen eine feste geordnete K-Basis von V her. Die nennen wir B-Hut und wir wissen, B-Hut ist ein Tupel mit n Einträgen. Für jedes Alpha aus GLV, also für jeden Automorphismus von V, definieren wir jetzt einfach die Abbildungsmatrix M-Alpha B-Hut B-Hut. Wenn wir das machen, dann ist es einfach nur ein Spezialfall der Abbildung Groß Phi aus Satz 5.5 der ICE-Verbindung. Da passierte nämlich genau das. Der Spezialfall hier ist, dass wir zweimal die gleiche Basis benutzen, B-Hut. V und W sind ja auch gleich. Und wir betrachten jetzt nur Automorphismen. Nicht irgendwelche Abbildungen, sondern nur Automorphismen. Dadurch ist es ein bisschen spezieller. Es ist sozusagen eine Einschränkung von Phi auf die Teilmenge von NV der bijektiven Endomorphismen. So können Sie sich das vorstellen. Erst machen Sie den Spezialfall V gleich W, dann haben Sie Endomorphismen und dann spezialisieren Sie weiter auf den Fall von bijektiven Abbildungen. Wenn Sie da dann einfach die Abbildung Groß Phi benutzen aus Satz 5.5, passiert genau das, was ich gesagt habe. Sie nehmen zweimal die Basis B-Hut und kriegen dann einfach M-Alpha B-Hut B-Hut. Diese Matrix hat jetzt die richtige Größe, N kreuz N, lebt über dem richtigen Körper, nämlich K, und ist invertierbar, weil wir doch gesehen haben in der Vorlesung, dass zu bijektiven, also zu Isomorphismen immer invertierbare Matrizen gehören. Jeder Automorphismus von V ist ein Isomorphismus von V nach V, das heißt, die Abbildungsmatrizen dazu müssen invertierbar sein. Wunderbar. Weiterhin ist die Abbildung Groß Phi, die wir hier einschränken auf GLV, mit der Einschränkung auf GLV immer noch bijektiv. Gucken Sie einfach nochmal, was wir in Satz 5.5 gemacht haben. Auch auf Lemma 5.9 würde ich gerne nochmal verweisen. Also wir kriegen wirklich für jeden Isomorphismus genau eine Abbildungsmatrix. Und man könnte jetzt die Umkehrabbildung definieren, indem man sagt, ich weise jeder Matrix den entsprechenden Automorphismus von V zu. Das funktioniert, weil, wie wir ja gelernt haben, die Bilder eines Homomorphismus festgelegt sind in dem Moment, wo wir die Bilder von Basisvektoren kennen, in der richtigen Reihenfolge. Das ist jetzt also schon mal eine schöne Abbildung. Die ist bijektiv. Und was brauchen wir noch? Ah, die Homomorphie-Eigenschaft für Gruppen. Also die Verträglichkeit mit Stern, wobei Stern einmal die Matrixmultiplikation ist und einmal die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Aber hey, da müssen wir gar nichts rechnen. Das steht in Lemma 5.6. War ein Bonusprogramm. Es ist egal, ob ich zuerst zwei Abbildungen hintereinander ausführe und dann die Abbildungsmatrix bilde für B-Hut und B-Hut oder ob ich die Abbildungsmatrizen einzeln bilde und dann multipliziere. Und das ist genau die Verträglichkeit auf beiden Seiten mit Stern. Wunderbar, damit haben wir einen Isomorphismus gefunden. Und damit habe ich erstmal alles erledigt, was ich erledigen wollte in dieser Podcast-Folge. Vielleicht noch so ein paar kleine Kommentare zum Abschluss. Wir haben in Lemma 2.3 ganz allgemein gezeigt, dass in einer Gruppe Inverse immer eindeutig bestimmt sind und dass sie invers sind zu dem gegebenen Element von beiden Seiten. Heißt also jetzt, wenn ich eine Matrix habe A aus GLNK, eine invertierbare N kreuz N Matrix über K, dann ist nicht nur das Inverse von rechts eindeutig bestimmt und ich darf es A auch minus 1 nennen, sondern es ist dann auch von links invers. Das heißt, ich weiß jetzt, dass A auch minus 1 Stern A auch immer die Einheitsmatrix ist. Das ist gut zu wissen und Sie müssen das jetzt nicht weiter begründen. Sie wissen das jetzt hiermit. Und am Anfang habe ich schon gesagt und ich wiederhole das, weil das so wichtig ist. Warnhinweis, Warnhinweis. Nicht jede quadratische Matrix ist invertierbar. Nicht jede quadratische Abbildungsmatrix ist invertierbar. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir hatten als Beispiel schon die Nullmatrix. Überlegen Sie bitte weiter. Wenn Sie nach Kriterien suchen, dafür, dass Abbildungsmatrizen invertierbar sind, dann gebe ich Ihnen als Stichwort schon mal den Rang, siehe Vorlesung, und wir werden später noch weitere Kriterien kennenlernen, mit denen wir je nach Situation ganz einfach bei einer Matrix erkennen können, ob sie invertierbar ist. So viel erstmal dazu in dieser Folge. Weiter geht's mit der nächsten Podcast-Folge zum Thema Matrix-Sudoku. Also vielleicht bis gleich.